Jetzt kommen wir zur Predigt und als sich die so entwickelt hat, dachte ich, passt eigentlich noch immer in unsere Predigtserie Emotionen, weil ich möchte heute über ein Gefühl, eine Emotion sprechen, die so ausschlaggebend sein kann in unterschiedliche Richtungen. Ich möchte heute sprechen über Sehnsucht und dann nach Erweckung. Zunächst einmal, ist Sehnsucht etwas Gutes, etwas Schlechtes? Nein, es kann in beide Richtungen führen, je nachdem, nach was du dich sehnst. In dem Wort Sehnsucht steckt ja auch das Wort Sucht. Das ist nun mal wirklich etwas Schlechtes. Aber die Sehnsucht kann an sich auch gute Dinge hervorbringen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sehnen sich nach dem richtigen Partner in ihrem Leben. Andere sehnen sich nach Erfolg oder mehr Freizeit und Ruhezeiten. Wiederum andere sagen, oh, ich habe so viel Freizeit und Ruhezeit, ich hätte gerne einen guten Job. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich habe euch mal was rausgesucht von jemandem, der eine ganz besondere Sehnsucht mit vielen von uns teilt. Wir schauen im Psalm 84, dort den Vers 2 und 3. Da heißt es, Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Da ist es jemand, der sagt, ich sehne mich so sehr danach, ins Haus des Herrn zu kommen. Ich sehne mich so sehr nach einer Begegnung mit Gott. Und ich sehne mich so sehr auch nach Begegnung untereinander. Irgendjemand hier, der sagt, oh ja, das ist auch meine Sehnsucht. Ja, das freut mich, dass es so viele sind. Das ist wunderbar. Der Psalmist sagt dann an einer anderen Stelle, ein Tag im Haus des Herrn ist schöner wie 1000 irgendwo anders. Und das kann ich nur unbedingt auch so teilen. Ich möchte über Sehnsucht nach Erweckung sprechen. Ich höre Leute in meinem Umfeld, die sehnen sich nach der Zeit vor Corona zurück. Etwas irritiert bin ich, wenn Christen sagen, ich sehne mich nach meinem alten Leben. Ich sehne mich weder nach meinem alten Leben, noch sehne ich mich nach der Zeit vor Corona zurück. Warum? Weil ich eine Sehnsucht nach Erweckung habe. Und wir hatten keine Erweckung vor Corona. Wir haben ein schönes Gemeindewachstum gehabt. Und wir haben viele schöne Dinge erlebt. Aber Erweckung hatten wir hier nicht. Und ich möchte euch sagen, ich sehne mich von ganzem Herzen nach einer Erweckung, die diese Stadt durchdringt, die unser Land erfüllt. Ich sehne mich danach nach Kirchen, die gefüllt werden mit Menschen, die Sehnsucht haben, Gott zu begegnen, die Sehnsucht danach haben, das alte Leben zurückzulassen, die sich zu verabschieden von der Sünde, von Zweifel, von Kompromissen, die sich sehnen danach, dass Gott Prio Nummer 1 hat in ihrem Leben. Ich sehne mich danach, dass unser ganzes Land erfüllt wird, dass die Kirchen nicht leer stehen, sondern dass sie gefüllt werden mit Menschen, die Sehnsucht danach haben, dass Gott wirkt. Dazu brauchen wir eine Veränderung unseres Lebensstils, einen absoluten Hunger und Sehnsucht nach Gott. Und weißt du, das kann man begehren. Es gibt Faktoren, die diese Sehnsucht fördern können. Eines ist, wenn du das Wort Gottes nimmst, und wenn du es aufschlägst und darin liest, es fördert in dir eine Sehnsucht nach mehr. Wenn du Zeiten des Gebets hast, es fördert diese Sehnsucht danach, noch mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn du die Gottesdienste besuchst, wenn wir einander begegnen, es fördert die Sehnsucht. Es ist eine Quelle danach zu sagen, ich will mehr davon. Ich will mehr an Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Übrigens, Erweckung setzt immer eine Erweckung des Gebets in uns voraus. Wenn du willst, dass dein Umfeld mit dem Heiligen Geist angezündet wird, es kann nur angezündet werden, was zuvor in dir angezündet worden ist. Wenn du brennst fürs Evangelium, wenn du heiß darauf bist und sagst, ich will nicht, dass der Zustand so bleibt, wie er ist, ich will, dass unser Land Erweckung erfährt, dann streck dich zuallererst danach aus, dass Gott dich erweckt, dass Sehnsucht nach Gebet da ist, dass du Liebe zum Wort Gottes hast und dass dein Herz immer weich bleibt, um andere Menschen zu lieben. Die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist ist wie ein Motor, wie ein Schwungrad, etwas, das dich in Bewegung setzt. Es lässt dich nicht kalt, es lässt dich nicht bequem in deinem Schaukelstuhl zurückfallen. Nein, es bringt dich in Aktion, ein Leben des Übernatürlichen. Jesus spricht einmal zu einem der obersten Theologen, der sucht ihn bei Nacht auf und dann fängt Jesus an, über dieses übernatürliche Leben mit ihm zu sprechen. Johannes 3 sagt Jesus, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Jesus sagt also diesem Theologen, hey, es gibt einen Neustart. Wenn du von Gottes Geist erfüllt bist, dein Leben, wenn du es bewusst, freiwillig, aus eigener Überzeugung Gott gibst, dann schenkt dir er ein neues Leben. Und dann sagt Jesus, und das ist wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Im Alten Testament lesen wir immer wieder die Geschichten, wo Gottes Geist punktuell auf einzelne Menschen gekommen ist. Schau, ein Mann namens Jakob. Mann, was für einen verkorksten Start hat der ins Leben gehabt. Und dann immer auf der Suche nach der Anerkennung. Ein echter Betrüger. Und dann begegnet er Gott und sein Leben wird komplett verändert. Und es ist diese Sehnsucht da. Hey, ich will das Übernatürliche immer mehr erfahren. Denk an Mose. Er war auf dem Berg, hatte eine Begegnung mit Gott. Und dann kommt er vom Berg zurück zum Volk. Und die Bibel sagt uns, die Herrlichkeit war so stark auf diesem Mann, dass sie ihn nicht anschauen konnten. Er war erfüllt vom Geist Gottes und der Herrlichkeit. Oder Josua, sein Nachfolger. Er war der bestimmt war, dann das Volk Israel ins verheißene Land zu bringen. Ein Volk, das bekannt ist für ihr Murren. Und ihnen war nichts recht genug. Und da war ein Josua, der vorher gelernt hatte, im Zelt der Begegnung immer wieder Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und das gab ihm die Kraft, dann auch dieses schwierige Volk zu führen. Wenn du im Buch der Richter liest, Männer und Frauen, die vom Geist Gottes berührt wurden. Ein Mann namens Simson. Und ja, bevor du dich meldest, auch ich weiß, da war einiges nicht in Ordnung in seinem Leben. Und dennoch kam Gottes Geist immer wieder auf ihn, hat ihn gebraucht bis zum Schluss seines Lebens. Gehen wir zu den Königen. David, Salomo baute den Tempel nach 7 Jahren Bauzeit. Wollte er nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Er rief die Priester zusammen und hat gesagt, jetzt haben wir ein schönes Gebäude. Aber das ist nicht alles, im Gegenteil. Jetzt müssen wir schauen, dass Gottes Geist hier reinkommt. Das war ihm so wichtig. Und dann lest selber nach, was alles geschehen ist. Schau dir die Propheten an. Ich denke an einen Elia, an einen Elisa. Unglaubliche Dinge, die geschehen sind. Samuel. Punktuell war der Heilige Geist immer wieder ausgegossen auf Männern und Frauen im Alten Testament. Aber dann kommt eine Zeit und Jesus kündigt es an. Und er sagt, das, was der Prophet Joel vorausgesagt hat, hunderte von Jahren, jetzt kommt die Erfüllung, dass Gottes Geist auf alles Fleisch kommt. Er sagt, schaut, unabhängig von Geschlecht, Söhne und Töchter werden erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Unabhängig vom Alter, alt und jung, unabhängig von Herkunft, Rasse und Hautfarbe, Knechte und Mägde, alle werden erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die sich danach ausstrecken. Und dann genauso ist es geschehen. Jesus ging zum Vater, er sagte seinen Jüngern, hey, bleibt zurück und wartet, dass der Tröster, der Beistand auf euch kommt. Die 120 waren zusammen und dann kam Pfingsten. Es war so, wie es Jesus schon zu Nikodemus gesagt hat. Da ist ein Brausen und plötzlich erfüllte ein Brausen des Heiligen Geistes den ganzen Raum, wo sie zusammensaßen. Feuerzungen war auf jedem Haupt, ausnahmslos. Jeder wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie beteten in einer neuen Sprache. Sie selbst haben es nicht verstanden. Aber sie lobten Gott damit. Auf der Straße, an diesem Pfingstfest, sammelten sich Tausende von Menschen. Die ersten dachten, oh, die haben alle einen Sitzen da drin, die haben gesoffen. Und dann steht Petrus auf und sagt, hey, nein, jetzt kommt zur Erfüllung, was lange im Voraus angekündigt war. Der Geist Gottes kommt auf alles Fleisch. Nicht punktuell wie im Alten Testament, sondern jetzt ist die Verheißung da. 3000 Leute, sagt uns die Bibel, an einem Tag. Sie taten Buße, gaben ihr Leben Gott und ließen sich taufen. Wow, was für ein Fest. Es breitete sich aus in der ganzen Stadt Jerusalem. Jeder hörte von den erstaunlichen Dingen, die geschehen sind. Von den Zeichen und Wundern, die das Wort Gottes begleitet hat. Nur kurze Zeit später, man konnte schon nicht mehr alle zählen. Da haben wir gesagt, okay, zählen wir mal einfach die Männer durch. 5000, alle kamen zum Glauben. Recht schnell war es eine riesige Gemeinde dort in Jerusalem. Sie trafen sich regelmäßig in den Säulenhallen Salomos. Sie kamen als große Familie zusammen, hörten, was die Apostel ihnen lehrten. Und die Apostel sprachen genau das aus, was sie von Jesus erfahren hatten. Und dann war das ihnen aber nicht genug. Sie wollten nicht nur an diesem Sonntag, sie trafen sich in den Häusern an jedem Tag. Dort feierten sie das Abendmahl, dort beteten sie zusammen, dort tauschten sie sich aus. Die kleinen Gruppen und die große Versammlung. Wir leben nun im Zeitalter des Heiligen Geistes. Und die Frage, die ich uns stellen will, ist, wollen wir mit einfachen geistlichen Stimulanzen leben oder echtes Leben haben? Wollen wir Religion machen oder echten Glauben leben? Und ich sag euch, es gibt nur eine Antwort. Echter Glaube. Sehnsucht nach Erweckung. Männer und Frauen, die bereit waren, den Preis zu zahlen, haben immer wieder Erweckungen in unserem Land ausgelöst. Da waren Menschen, die Sehnsucht hatten, dass die gute Nachricht von Jesus überall hinkommt, zu jedem Menschen. Ich denke an die Vorläufer der Reformation. Ein Mann mit Namen Johannes Hus, 1415, wurde er verurteilt von der Kirche, weil er zu stark in der Sehnsucht nach Erweckung lebte, nach echtem Glauben. Er wollte nicht Religion spielen, wurde hingerichtet und verbrannt. Sein Zeugnis ging um die Welt. In der Folge standen Reformatoren auf, wie Menno Simons in den Niederlanden. Ihm folgten die Mennoniten. Menno Simons. Peter Amann in der Schweiz, die Amish People, die daraus folgten. Martin Luther, Zwingli. Aus den Mennoniten heraus, die Baptisten, die einen Spitznamen bekommen haben von den Leuten. Warum? Weil sie erkannt haben, getauft wird aufgrund eines persönlichen Bekenntnisses und nicht als Baby einfach so, sondern wir taufen, wenn jemand den Weg zum Glauben gefunden hat, auf seine eigene Entscheidung hin. Und dann nannte man sie vom griechischen Wort Baptizein hin, die Baptisten. Eine Erweckungsbewegung. Wenn dich Kirchengeschichte, Erweckungsgeschichte interessiert, ich lade dich herzlich ein. Im Anfang des nächsten Jahres werden wir das bei Bible Studies auch genau uns anschauen und uns viel Zeit nehmen. Es bleibt heute nur ganz kompakt einen kleinen Überblick. Ich denke an die Erweckung in England im 18. Jahrhundert, die sogenannte Heiligungsbewegung. Hier machten drei Männer ganz besonders von sich reden. Zwei Brüder, John und Charles Wesley, und ein Mann mit namens George Whitfield. Und seine Geschichte berührt mich immer, wenn ich es wieder mir neu anschaue. Er ist aufgewachsen in der anglikanischen Kirche, war der Sohn eines Gastwirts-Ehepaars und sein Spitzname war nicht sehr schmeichelhaft. Er schielte und deswegen nannten ihn die anderen Dr. Schielus. Mit 15 brach er seine Schulausbildung ab. Und er schreibt dann, ich begann im Gasthaus meiner Eltern zu helfen, bis ich schließlich die blaue Schürze ergriff und anfing, Böden zu putzen, Zimmer zu reinigen. Für fast 1,5 Jahre war ich ein berufsmäßiger Zapfgeselle. Wenn ich meine Kameraden sah, wie sie zur Schule gingen, schnitt mir das oft ins Herz. Er wollte so gern studieren, er wollte so gern weiterkommen. Und dann hat sich tatsächlich die Möglichkeit für ihn ergeben. Er kommt an die Universität, aber nicht als offizieller Student, sondern als ein Diener für die anderen Studenten. Sein Job war es, die anderen zu wecken, die Schuhe zu putzen, die Kleider hinzurichten, die Zimmer aufzuräumen und Besorgungen zu machen. Und dafür bekam er alte Schulbücher und die alte Schulkleidung. Eigentlich durfte er gar nicht mit den Studenten sich normal unterhalten. Aber dann gab es doch zwei Brüder, John und Charles, die sahen, hey, hier bei George Whitfield, da ist etwas an Übernatürlichen, das uns auch auszeichnet. Und die drei haben sich zusammengetan und fingen an, in ihrer Universität über ihren Glauben, über ihre Glaubenserfahrung, die sie gemacht haben, den anderen Studenten zu berichten. Und es griff um sich wie ein Lauffeuer. Immer mehr Studenten wollten hören, was diese Truppe ausmacht. Der ganze Campus war plötzlich erfüllt von Erweckung. Die drei nannten ihr Treffen The Holy Club. Sie unterteilten, weil plötzlich die Menge so riesig war, unterteilten sie es in sogenannte Klassen. Wir sagen, Logan war lieber verbrennen als verrosten. Weil sie so methodisch rangegangen sind, hat man sie die Methodisten genannt. Eine Erweckungsbewegung. Heute kennen wir die Namen alle noch im freikirchlichen Bereich, die Baptisten, die Methodisten, die Mennoniten. Das waren einst Erweckungsbewegungen, angeführt von Männern und Frauen, die eine Sehnsucht nach Erweckung in ihrem Herzen hatten. George Whitfield war einer der ersten, der sogenannte Open-Air-Versammlungen durchführte. Was war der Grund? Nun, er war zu heiß, er war zu radikal für die bestehende Kirche. So schmissen sie ihn raus, er durfte da nicht mehr auf die Kanzel. Aber er ließ sich nicht abbringen, das Wort Gottes zu predigen. Ging zu den einfachen Bergleuten, stellte sich auf einen Hügel und tausende Bergmänner kamen und hörten das Wort Gottes, fielen auf ihre Knie, taten Buße über ihr altes Leben. Und das Resultat war, dass überall in den Städten dieser Bergleute die Ehen geheilt wurden, die Kneipen leer waren und die Kirchen sich füllten. Sehnsucht nach Erweckung. Man sagt, dass Phil 34 Jahre predigte. 18.000 Mal, 40 Stunden die Woche, jede Woche. Zu seinen Freiversammlungen kamen bis zu 30.000 Menschen. Kommen wir zur Pfingstbewegung, zu der wir auch zählen. Es gab ein einschneidendes Datum Anfang des 20. Jahrhunderts. Wobei ich gleich sagen will, der Heilige Geist ist kein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Er war schon bei der Schöpfung dabei. Im Alten Testament haben wir gesehen, punktuell, im Neuen, ausgegossen über alles Fleisch. Aber tatsächlich, 1906 wurde ein Mann gebraucht, sein Name ist William Seymour. Er war Sohn von Sklaven. Durch eine Pockeninfektion erblindete er an einem Auge, aber das Feuer des Heiligen Geistes begegnete ihm so stark, dass er sich nicht zurückhalten ließ, das Wort Gottes zu predigen. Er ging auf eine Bibelschule. Dort machte er die Erfahrung seines persönlichen Pfingstens und das trieb ihn an. Auch er verlor seine erste Pfarrstelle nach der Bibelschule, weil er zu heiß war. Da war eine zu große Sehnsucht nach Erweckung in seinem Leben. Sie schmissen ihn aus der Kirche. Er traf sich in einem Privathaus mit ein paar Leuten. Und auch da war es so, immer mehr wurden angezogen von der Botschaft, von dem Übernatürlichen, von dem, was da an Geisterfahrung stattfand. Die Wohnung war schnell zu klein. Man schaute sich um und fand einen alten Pferdestall. Der wurde renoviert und dann ging's los. Der Heilige Geist fiel auf die Menschen, die dort zum Gottesdienst zusammengekommen sind. Die Geschichtsbücher sagen uns, dass Gottesdienste 6, 8, 10 Stunden an der Regel waren. Zeichen und Wunder sind geschehen. Sie beteten in dieser neuen Sprache, die der Heilige Geist ihnen gab. Es wird sogar berichtet, dass Leute geschwebt sind über dem Boden. Keine Ahnung, warum Gott das gemacht hat, aber hey, ich wäre bereit dafür. Ein einfacher afroamerikanischer Prediger, der ein wesentlicher Mitbegründer war einer Erweckung. Warum? Weil da etwas in ihm brannte. Und zu Recht kann man sagen, dass eine riesige Erweckung losgetreten wurde. Ich bin meinem Dozenten in Kirchen- und Erweckungsgeschichte dankbar. Er sagt, Leute, reduziert die pfingstliche Erweckung nicht auf die Azusa Street 1906, sondern das ist auf weltweit in den unterschiedlichen Kontinenten überall passiert. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, eine neue Welle, wo der Geist Gottes Menschen gesucht hat, die sich für ihn öffnen und sagen, hey, lieber brennen wie verrosten. Wir gehen vorwärts mit der besten Botschaft, die es gibt, erfüllt vom Heiligen Geist. Gehen wir in die nähere Zeit. Ich denke an einen Mann, sein Name ist Billy Graham. Sicherlich einer der einflussreichsten Christen des 20. Jahrhunderts. Kaum ein anderer Prediger hat die christliche Bevölkerung, vor allen Dingen in den USA, so sehr geprägt wie er. Er war der Berater von ganz vielen Präsidenten und nicht nur Berater, sondern auch Seelsorger. Unter anderem auch der englischen Queen, auch dort. Sie hat ihn regelmäßig rufen lassen, um ihre Seele zu erleichtern, um mit ihm zu sprechen über den Glauben. Selbst Europa wurde erfüllt, weil hier ein Mann war, der eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen hat. Der Schrei nach Erweckung. Gott, erwecke unser Land, erwecke die Nationen, erwecke es. Billy Graham kam auch nach Deutschland. Was bin ich dankbar? Mein Papa kam in Stuttgart im Neckarstadion bei einem seiner Gottesdienste zum Glauben. Und der christliche Glaube kam in unsere Familie hinein. Komm, wir wollen mal reinschauen, wie damals die Nachrichten berichtet haben von Billy Graham.
Der bekannte Prediger Billy Graham traf auf seiner Deutschlandtournee in Berlin ein und fast 90.000 Menschen waren in das Olympiastadion gekommen, um den Evangelisten aus Amerika zu hören.
If today you give your heart and your life to Jesus Christ,
wenn du heute dein Leben, dein Herz dem Herrn Jesus Christus auslieferst,
he can forgive your sins.
Dann kann er deine Sünden vergeben.
And solve your problem.
Deine Probleme lösen.
And lift your burden.
Deine Lasten heben.
If you are not sure that you're saved,
wenn du nicht gewiss bist, dass du errettet bist,
and you want Christ,
und du möchtest Christus,
and you're ready to receive him today as Savior,
und du bist bereit, ihn jetzt heute als Heiland anzunehmen,
those are the ones I want to stand.
Das sind die, die ich bitte aufzustehen.
If you mean it with all your heart,
wenn du es von ganzem Herzen tun willst,
and you're giving your life to Christ today as Savior,
und du dein Leben Christus ausliefern willst, jetzt und heute dem Heiland ausliefern willst,
then remain standing.
Dann bleibe stehen.
Sir Winston Churchill und
ein ganzes Stadion steht auf und bekennt den christlichen Glauben. Hey, das ist Erweckung in unserem Land. Wir haben uns John Wesley angeschaut, den Mitbegründer der Methodisten. Hörte die Geschichte von einer Studentengruppe, die lange, lange nach dem Tod von John Wesley sein Heimathaus besucht haben. Es waren Theologiestudenten und sie gingen durch das Haus, wo eben Wesley gewohnt hat. Und dann kamen sie auch ins Schlafzimmer und sahen vor dem Bett, dass da so am Boden zwei Kugeln waren. Und die Studenten fragten ganz neugierig ihren Dozenten, ihren Professor, was ist denn hier? Und dann sagt er, das kann ich euch ganz gut erklären. An dieser Stelle hat Wesley jeden Morgen seine Knie gebeugt und gebetet um Erweckung. Die Studenten waren tief beeindruckt, gingen wieder zurück in ihren Bus, wollten losfahren und der Professor zählt nochmal durch. Oh, da fehlt ja einer. Einer der Studenten fehlt. Wo ist er? Er ging wieder zurück ins Haus von Wesley und da kniete genau an der Stelle vor dem Bett einer seiner Studenten. Und er betete um Erweckung, weil da eine Sehnsucht in seinem Herzen war. Der Name des Studenten ist Reinhard Bonnke. Mit 12 Jahren war ich bei einer Familienfreizeit mit meinen Eltern. Ich hörte, da kommt ein Afrika-Missionar aus Afrika und hält die Predigt. Am Ende seiner Ansprache hat mich nichts mehr auf dem Platz gehalten. Ich bin nach vorne gerannt, weil eine Sehnsucht nach Erweckung in meinem eigenen Leben ausgelöst wurde. Er legte mir die Hände auf und segnete mich zum Dienst in meinem Leben. Reinhard Bonnke, er machte seine Bibelschulausbildung in Wales, war danach 7 Jahre Pastor einer BFP-Pfingstgemeinde in Flensburg und dann rief ihn Gott als Missionar und Evangelist nach Afrika. 1972 schildert er selbst, gab es in mehreren Nächten hintereinander immer wieder die gleiche Vision von einem in Jesu Blut reingewaschenen Afrika. Von Kapstadt bis Kairo sollte das Evangelium laufen. Das war seine Mission, das war sein Antrieb. Das war die Sehnsucht danach, dass dieser afrikanische Kontinent gerettet wird und kein Mensch verloren geht. 1984 brachte er es ins Guinness-Buch der Weltrekorde. Das war gar nicht sein Plan. Er hatte überlegt, wie kann ich viele Leute erreichen, und er baute das größte Zelt der Welt. 7 Stockwerk hohe Konstruktion. Das Zelt bot Platz für 34.000 Menschen. Aber irgendwann war auch das zu klein und es mussten Open Air, wie bei Whitfield, Freiversammlungen her. Im Jahr 2000 in Lagos, Nigeria, versammelten sich in einem einzigen Gottesdienst 1,6 Millionen Besucher. Ich möchte euch das nicht vorenthalten und lasst uns das gerne auch anschauen. Wann immer ich das sehe, schießt mir die Tränen in die Augen, weil ich so berührt bin von dem, was Gott tut. Und was er nicht nur in Afrika, sondern auch hier bei uns in Deutschland tun will. Wenn Billy Graham als das Maschinengewehr Gottes von der Presse bezeichnet wurde, dann nannte man Reinhard Bonnke den Mähdrescher Gottes. Bis ins hohe Alter war er erfüllt von der Sehnsucht nach Erweckung. Ich möchte euch einen anderen Ausschnitt zeigen. Ihr seht Reinhard Bonnke schon im fortgeschrittenen Alter, aber ihr seht immer noch dieses Brennen, diese Sehnsucht nach Erweckung in seinem Herzen.
Ich werde oft hier in Deutschland ermahnt, doch etwas leiser zu sein. Ich sage, ich habe mich schon lange bemüht. Aber ich will euch sagen, warum ich laut werde. Soll ich das euch mal sagen? Wenn ich sehe, wie der Teufel die Menschen quält, und wenn ich sehe, mit welchen Ketten er sie bindet, wenn ich sehe, was er für Ängste und Depressionen und Bindungen und was für einen Dreck er über ihnen ausschüttet, dann kann ich nicht schnurren wie eine Katze. Dann möchte ich brüllen wie ein Löwe. Jesus rettet! Jesus rettet!
Alle Personen, die wir uns angeschaut haben in dieser Predigt, sind in der Ewigkeit. Billy Graham und Reinhard Bonnke noch nicht so lange, aber die Leute der Anfangspfingstbewegung, der Heiligungsbewegung, der Reformation, alle sind sie bei Gott. Die Frage nun ist, wen darf Gott heute gebrauchen? Und ganz, ganz ernst gemeint, wenn du sagst, Gott, gebrauche mich. Ich sehne mich danach, dass die Erweckung unser Land erfüllt, dass du zunächst mein eigenes Leben erweckst. Dann lade ich dich ein, aufzustehen an dem Platz, an dem du bist. Ich sage dir, lass die Zweifel nicht zu, dass du nicht gut genug bist. Lass die Zweifel nicht zu, dass du nicht begabt genug bist. Wen Gott ruft, den stattet er auch aus. Und was wir tun wollen, wir wollen uns ausstrecken heute Morgen nach dem Heiligen Geist, dass er uns füllt durch und durch. Dass unser Leben angezündet und erweckt wird. Aber nicht nur unser eigenes Leben, sondern dass es um sich greifen wird. Und heb doch deine Hände Gott entgegen. Signalisiere ihm, hier, ich öffne mich Gott für dein Wort. Gott, du siehst uns, du siehst jeden Einzelnen und den Hunger, den wir haben. Danke, dass du, Heiliger Geist, durch die Reihen gehst und jedem begegnest gerade jetzt. Und wir bringen dir jede Sünde, wir bringen dir alles, was uns trennen will. Und wir gehen an, auch gegen jede Gedankengebäude, alles, was sich entgegen dich erheben will. Vater, wir kommen zu dir und sagen, dein göttlicher Wille soll geschehen, hier auf Erden. Danke, dass du uns füllst und wir rufen zu dir, sende Erweckung, Gott. Erwecke du unser Leben, erwecke du diese Region, erwecke du dieses Land. Danke, dass du uns siehst und wir kommen zu dir. Wir sagen, Herr, erwecke, erwecke, erwecke. Wir wollen bereit sein, wo immer du uns sendest, Herr. Dein guter Wille soll geschehen. Und wir gehen auch an gegen jede Lüge des Satans, gegen jede Macht der Finsternis, gegen alles, was ich dem entgegenstellen will, gegen alles, was gegen die Einheit in deiner Kirche, in deinem Leib geht, gegen alle Kritik, die sich erheben will, gegen die Erkenntnis Gottes. Wir reißen diese Festung nieder in Jesu Namen. Wir lösen deine himmlische, deine göttliche Kraft, Herr. Und wir rufen, wir sehnen uns nach der Erweckung in diesem Land. Danke, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Danke, der Geist Gottes, dass du bei uns bist, dass du für uns bist, dass du mit uns gehst. Und nichts kann deine Kirche stoppen. Nicht mal die Pforten des Totenreiches werden deine Gemeinde zurückhalten können. In Jesu Namen, proklamieren wir das an diesem Tag heute. Gott, dein Reich kommt, deine Herrlichkeit kommt. Dein Reich soll sichtbar werden, Herr. Wir sagen, wir sind bereit, wir sind ready. Feuer Gottes, zünde an. Schenke Erweckung, tu es nochmal. Du hast so oft getan, Herr. Du hast so oft getan. Tu es nochmal in unserer Mitte. In Jesu Namen. Kraft Gottes sei gelöst und freigesetzt. Ich gehe an gegen alle Streitereien im Volk Gottes. Gegen alles, was ich erheben will. Die Einheit zerstören. Alles, was an Gruppierungsbildung da ist. Wir reißen es nieder, auch jede Grenze in Konfessionen und Denominationen. Reißt du es nieder. Eins soll sichtbar werden, Herr. Du bist Gott, der allmächtige Gott. Jesus, du sollst im Zentrum stehen, immer unseres Lebens. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir beten dich an, Herr. Erwecke du uns. Lade euch ein, erhebt eure Stimme. Du sagst, ich will erweckt werden, dann sprich es aus. Sag Gott, hier ist mein Leben. Ich stelle es dir zur Verfügung. Erwecke du alles. Nimm jede Enttäuschung, jeden Frust hinweg, hinweg, hinweg. Oh, wir ehren dich, Jesus. Oh, sende Erweckung in unserer Mitte, Herr. Gott ruft dich. Er sehnt sich so nach dir, nach der Gemeinschaft mit dir. Und Gott sagt dir, und heute ist der Tag des Heils. Und heute, wenn du meine Stimme hörst, dann halt nicht zurück. Gott lädt uns ein, dass wir heute Morgen unsere Schuld, das schlechte Gewissen, alles, was uns abhalten will, in seiner Gemeinschaft zu kommen und zu bleiben. Er lädt uns ein und sagt, bring es heute Morgen zu mir. Jede Unvergebenheit, jedes harte Herz, jeden Stolz und alles, was irgendwie versuchen will, dich abzuhalten, in meinen Willen zu kommen. Gott sagt, mein Arm ist ausgestreckt. Mein mächtiger Arm ist ausgestreckt, dir heute Morgen zu begegnen. Und wenn wir alle unsere Hände mal runternehmen, unsere Augen geschlossen sind, möchte ich Gelegenheit geben, wenn du hier bist und sagst, ich weiß nicht, ob ich ewiges Leben habe. Ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes bin, aber ich sehne mich danach. Ich will heute einen ersten Schritt machen, mein Leben Gott anvertrauen. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie das signalisieren, indem Sie Ihre Hand erheben und damit zeigen, Gott, hier bin ich. Ich will dich in mein Leben ganz persönlich, freiwillig aufnehmen. Wo immer Menschen sind, die das betrifft, lade dich herzlich ein, die Hand einfach dem Himmel entgegenzustrecken. Als ein einfaches Signal, das zeigt, hier bin ich. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, danke Gott, dass du rettest. Du rettest, du heilst, du befreist, all das tust du, oh Gott. Du bist ein mächtiger Gott, nichts ist dir zu schwer. Und komm, wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, komm in mein Leben und nimm jede Sünde hinweg. Vergib mir meine Schuld und reinige du mich von allem Bösen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sehnen uns nach Erweckung. Erwecke du unser Land, Herr. Du hast es schon einmal getan. Tu es wieder. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen.